Und dann hat die Landeskirche gesagt, eine der grössten Freikirchen, sie würde mich einsetzen als Unternehmerpfarrer. Weil, wenn die können und sagen, ja, wissen Sie, die Gewinn- und Umsatzpolster, sage ich, ja, ich weiss, was sie reden. Das habe ich auch gemacht, oder? Und dann ist das immer ganz anders. Als ich einmal auftreten bin, dürfen im Grossmünster, sind etwa 150 Unternehmer gekommen, auch grosse. Oder? Und die haben dann gesagt, ja dir oder ihnen kaufe ich das ab. Aber wenn der Pfarrer dort vorne vom Umsatz redet, ja gut, ich weiß nicht, was er meint, aber über alle heiligen Bildchen verkauft, oder Messwein, ich weiß es nicht.
Wie erlebst du denn Vorlesungen an der Uni? Bist du ja wahrscheinlich nicht der Jüngste.
Nein, es hat damals noch etwa Freifachhörer, die älter sind, aber das sind keine Studenten, die sind einfach gelesen. Aber sonst bin ich der Älteste. Die erlebe ich sehr gut. Die Jungen nehmen mich sehr gut aus, weil ich ein Lustiger sei, sagen sie. Und für mich am Anfang als Ökonom, der so rationell Zahlen denkt, Theologie, sehr viel Philosophie. Mein, habe ich Mühe gehabt. Ja, da philosophieren. Ich dachte, ja, man muss ja nicht philosophieren. Aber es macht Spass. Es macht Spass. Aber einfach nur zu sagen, also in der Regel hat man dreistündige schriftliche Prüfungen. Wir haben im Sommer ATK als Testament, 3 Stunden, und da wird gefragt, nur dass es weiss, wo ist der König Jehu? Da hat man müssen wissen, 2. Könige 16. Also so genau wird gefragt. Nicht einfach, was in dem Ding innen stattgefunden hat, in dem 2. König, sondern sind wir, wo ist der Lobgesang Miriams, oder? Das ist Moses 15. Das muss man bringen, so, oder? Das ist ganz klar. Jetzt habe ich x Datenblätter, Kirchengeschichte. Also einfach, wenn wir denken, ja, dann muss man da sagen, was in dem Alten Testament steht. Nein, das ist viel Testament. Und da leide ich.
Hat es ein Lieblingsthema, ein Lieblingsfach, das sich herauskristallisiert?
Ja, es ist natürlich, die Dogmatik ist sehr interessant, oder? Was hat Luther, Calvin und Zwingli, das sind gescheite Hagler, Leibniz, was hat die alle gesagt, Moltmann. Ich habe jetzt gerade eine Arbeit geschrieben wegen Moltmann. Dogmatik. Und dann noch ein Neues Testament, ist natürlich toll. Ich bin gerade in ein Spezialseminar gegangen, Prolog. Der Prolog ist die Einleitung, die 18 Vers vom Johannes. Evangelium. Hey, über den Prolog gibt es etwa 300 Bücher. Habe ich nicht gewusst. Was? Und wenn man dort rein liest, genau, ihr müsst mal lesen, was steht, ihr müsst nicht einfach lesen. Der wechselt zum Beispiel ab zwischen den Zeitformen. Plötzlich schreibt er Präsens und plötzlich Imperfekt. Das hat ganz eine andere Bedeutung. Habe ich nie gemerkt. Der Professor gesagt, ja, lesen Sie doch einmal genau. Und der grösste Theologe im 20. Jahrhundert, wer ist das gewesen? Wer weiß es? Ja, wer ist das hier? Gescheiterkeit, wo ist er? Wer hat das gesagt? Ja, stimmt. Wer hat es gesagt? Sie? Ja, sag es nochmal. Karl Barth. Das ist ein super Theologe. Und dort habe ich ein paar Zettel mitgenommen. Unsere Professorin ist eine Christin. Es gibt nicht so viele Christen-Professoren. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, Karl Barth, ein Leben im Widerspruch. Oder? Und das ist sehr theologisch so ein Schunke, aber er liest sich wie ein Roman. Wenn er gerne etwas Theologisches, das er einfach lesen könnt, das lesen von der Christian Tietz, Karl Barth, warum im Widerspruch, er hat 2 Frauen gehabt. Das war das Problem. Er war ein Schweizer, der grösste Theologe. Aber begriffen hat es dann, meine Herren. 4 Monate vor seinem Tod, nur nicht die Story. 4 Monate vor seinem Tod hat man ein Interview gemacht im Radio. 1968. Da hat man ihn gefragt, Karl Barth, Professor Barth, Sie sind der grösste Theologe im Moment. Sie, wenn Sie vor Gottes Thron können, wenn, Sie sind jetzt im Alter, wo Sie könnten sterben, wie tun Sie denn argumentieren vor Gottes Thron, mit ihrer Theologie, mit ihrem Wissen, das sie haben. Sie haben so viele Bücher geschrieben. Wie argumentieren sie denn vor Gott ihr Leben auf Erden? Da hat er gesagt, hören Sie, wenn ich vor Gottes Thron stand, gibt es nur noch 2 Wörter. Jesus Christus, mehr braucht es nicht. Super, das hat er begriffen gehabt. Das hat der Karl Barth begriffen gehabt. Und das stimmt doch. Einer, der so viel hätte erzählen können, aus der Theologie. Nur zwei Wörter.
Es gibt nochmal so eine Situation von zwei Wörtern, die dir wichtig geworden sind, die du uns im Vorgespräch gesagt hast. Memento Mori. Kannst du sagen, was dich denn beeindruckt und wo du das hörst und was du mit dem machst?
Ja, ja. Also, das ist gut. Also ich habe eine Arbeit geschrieben über den heiligen Benedikt, also den Benediktus. Das war ein Mönch, oder? Das hat 480 nach Christus. Und er hat die Regeln aufgestellt, die benediktinischen Regeln, 73. Ora et labora ist keine Regel, das hat man ihm angedichtet. Das ist keine. Also ich habe schon nach dem gelebt. Und dann Mönch. Die machen, mein Onkel war Benediktinermönch und ich war das Einsiedeln von den Freunden des Klosters Kassier gewesen. Und darum habe ich die recht gut angefangen kennenzulernen. Und die, wenn die dann sehen, Mönch, und grüezi sagen, also sie dürfen ja sonst nicht reden, aber dann sagt er, Memento Mori, Gedenke des Todes. Und der andere sagt, Theo Gratius, danke vielmals. Da, ja, ja, es klingt, aber es ist natürlich schon, vorstellen, wenn du 10-mal im Tag oder 20-mal einem begegnest und der sagt, denk an den Tod, dann lebst du anders. Dann lebst du anders. Das finde ich sackstark. Memento Mori. Dann hast du dein Leben, dann würde meine Frau sagen, Ma, dann tust du sogar dein Leben ändern.
Bewusst daran denken, dass es wenn für die Blut fertig ist.
Genau.
Gut, wir zielen auf Zielgerade vom Talk und hören noch ein bisschen Musik. Genau, 66 hat eine besondere Bedeutung. Du bist jetzt gerade 66. Was machst du mit dem Lied?
Ja, ich habe es auch schon gehört. Und irgendwie hat er für mich stimmt, was er sagt. Ja.
Du bist bereit, zum nochmal
durchstarten. Ja.
Meine letzte Frage an dich, wenn wir jetzt den Zeitzeiger könnten führen drehen. 15. Februar 2034. Dann bist du 80. Erzähl uns ein bisschen aus deinem Leben. Was ist denn?
Ja, wenn ich noch lebe, würde ich immer noch zu den Treibenden gehören. Wenn ich noch lebe, würde ich hoffentlich für Gottes Reich unterwegs sein. Wenn ich noch lebe, würde ich immer noch geheiratet sein, weil das sollte ich nicht aufgeben. Das können andere dreimal heiraten, ich brauche das nicht, auch zweimal nicht. Oder? Und ich hoffe, ich kann dann sagen, in 15 Jahren, doch, ich habe für Gottes Reich etwas gemacht. Das wäre mein Wunsch, mein innigster Wunsch. Nicht bloß einfach für die Wirtschaft, sondern für Gottes Reich.
Bevor wir abschliessen, hast du die Möglichkeit, den Mann aus dem Klecki noch irgendetwas mitzugeben? Sagen, was da wichtig ist, was auf dem Herz ist.
Ja, einfach man muss den Auftrag von der Bibel gehen hinaus in alle Welt, den habe ich auch zu wenig gemacht. Den muss man schon ernst nehmen. Immer daran denken, das war der letzte Auftrag von Christus. Er hat viele gesagt, aber es war der letzte. Und ein christliches Leben, das sage ich auch viel in unserem Bibelkreis, auch in Predigen. Da gehört auch dazu, dass man den Zehnten gibt. Das ist ganz wichtig. Und darum sage ich, hätte ich so viel sagen kann. Das ist, hat keines, mein Zehnten war nicht ganz klein gewesen. Aber ich habe den gegeben seit 1983. Warum? Ich habe mal eine Predigt gehört von Kniesel. Und der hat gesagt, das habe ich so stark gefunden, gell, Leute, alles gehört Gott. Ja, sicher. Also, seht ihr, alles gehört Gott. Jetzt darfst du 90% behalten, obwohl alles ihm gehört. Er nimmt nur 10%. Du hast 90%. Habe ich gesagt, Kniesel, Werner, du hast recht. Du hast recht. Ich habe den grössten Teil. Und das, da liegt viel, viel, viel Sagen drin. Und ist für mich etwas ganz Wichtiges, was dazugehört, das Geschäftsmann. Da hat der Thomas von Aquin auch gesagt, wer Eigentum hat, ist verpflichtet, Almosen zu geben.
Hans-Gar Gmür, Memento Mori. Danke vielmals für den Einblick, den du uns gegeben hast. Merci vielmals. Ein Applaus für den Hans-Gar. Zeit Pause, jetzt ist die Möglichkeit, sich nochmal zu verpflegen, essen, trinken, Fragen aufschreiben und in etwa 10 Minuten machen wir den letzten Teil weiter.
Merci, wie immer.
Gut. Liebe Männer, danke vielmals für eure Fragen. Wir würden den letzten Teil starten. Ich sehe, die Gespräche sind angeregt. Danke, Ansgar, du hast hier einen Haufen ausgelöst. Es sind viele Fragen zusammengekommen. Wir lassen extra den Ansgar jetzt leiden auf der Bühne, weil er ja so gern auf der Bühne oben ist. Ich möchte starten mit einer Frage. Wieso kann man als Linke nicht auch konservativ sein? Schließlich haben ja die rechten Konservativen die Wirtschaft an die Wand gefahren.
Ja gut, also ich habe noch nie einen Linken getroffen, der konservativ ist, aber ist gut, okay. Aber also ich hatte ja einen politischen Job gehabt. Das war voll politisch gewesen. Und von dem her habe ich einfach müssen erleben, dass die Linke und vor allem die linken Grünen einfach für alles wollen den Staat darstellen. Das habe ich nie begriffen. Wenn es nicht weitergeht, wer soll das? Wer soll der Vaterschaft zuleben? Wer soll das? Wer soll? Immer der Staat, der Staat, der Staat. Und ich bin halt den Liberalen und habe gesagt, wir hätten noch Selbstverantwortung, oder? Also gerade jetzt Vaterschaftsurlaub, das ist ja heiß diskutiert. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben, haben mir ein paar ganz Fürs gesagt, was ich asozial sei. Und ich habe einfach gesagt, ja, kostet wieder ein paar hundert Millionen, oder? Und es ist einfach viel Geld rum. Und ich verpflichte ja niemanden, dass er ein Kind machen muss, oder? Das ist immer noch freiwillig. Und wenn er Kind macht, tut er vielleicht denken, dass er das selber muss finanzieren und dass er halt dann auf vieles muss verzichten. Wir, wo wir Kinder hatten, haben wir 10 Jahre lang keine Ferien mehr vermögen, oder? Das war normal gewesen, damals. Aber heute hat man einfach alles. Also von dem her, ich denke schon, dass auch die Linke kann gewisse konservative Ansichten haben, nur habe ich die nicht so viel erlebt. Oder? Ich habe immer gesehen, dass immer das Staatsanlehnende und die Allgemeinheit soll zahlen und die Reichen sollen, oder das ist ja genau Reichtumsteuer oder so. Das ist etwas vom Dümmeren, was man machen kann, oder? Mich würde ich nicht betreffen. Aber die vermögen es gehen. Ich vermag nicht zu gehen, die gehen. Kanton Basel-Land hat im 1973, glaube ich, die Reichtumsteuer eingeführt. Und das sind in Arlesheim, hat dort mal 8000 Angestellte gehabt, Einwohner gehabt, die 8 Reichsten gegangen und die haben 90% der Steuern gezahlt. Wenn ihr die Steuerstatistik anschaut, werdet ihr sehen, ganz wenig zahlen die meisten, oder? Die zahlen extrem viel, oder? Ja, ist klar, haben sie es. Ja, ist klar. Aber die gehen. Die gehen. Und da haben wir, zahlen wir noch mehr. Ich würde nicht mehr zahlen, ich zahle schändlich. Also, ich schicke Ihnen meine Steuerrechnung, dann trinken Sie dann kein Bier und Wein mehr. Dann fertig lustig. Nein, also das ist einfach, das ist sehr politisch. Und ich sage nochmal, die NZZ hat ja geschrieben, im Interview, er ist konservativ, sehr konservativ und sehr gläubig. Ja, das bin ich. Ich bin von nichts gekommen und darum würde ich das verteidigen.
Wir lassen dich konservativ sein. Nächste Frage, Thomas.
Eine Frage aus dem Publikum, nochmal in den Immobilienbereich zurück. Kommt die Abschaffung vom Eigenmietwert?
Okay, die haben es leider rausgeschoben. Und das Parlament hat jetzt natürlich, also das ist etwas, was ich nicht begreife. Ich habe gesagt, unserem Vorstand, Entschuldigung, die Linken, haben immer gesagt, wenn man den reinen Wechsel macht, dann sind wir dafür. HIV hat immer gesagt, ja, und dann noch die Abzüge für die Renovation und. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir den reinen Wechsel. Und danach haben wir den reinen Wechsel gemacht, ohne Abzüge. Und dann sind die Linken trotzdem wieder dagegen gewesen im Kanton. Und jetzt, nach diesen Wahlen, ist natürlich alles aufs Eis gelegt. Also man kann es so sagen, wenn er kommt, geht es so lang. Und wenn er der mal, wenn er der mal nicht klingt, klingt es nicht mehr. Das ist einfach so.
Ist negativ Zinspolitik fair und tut die nicht den Bauboom unterstützen?
Ja gut, negativ am Thomas Jordan ist nichts anderes übrig geblieben, oder? Fair ist das überhaupt nicht, oder? Vor allem, es trifft ja unser Geld, Pensionskasse letztlich, oder? Die zahlen uns negativ Zinsen und das geht uns wieder ab, oder? Also fair ist es nicht, aber man kann in dieser Situation, wo er drinnen ist, kann er nicht viel anderes machen, wenn so viel Geld drum ist, oder? Oder seit 10 Jahren sollte er Zinsen rauf tun. Rein ökonomisch. Oder, wird doch sehen, was passiert ist. Im 2007 haben wir die Finanzkrise gehabt. Du siehst so jung aus. Magst du dich erinnern, oder? Gut, danke. Und danach haben die Staaten sich verschuldet wie Anton. Und dann haben die gesagt, Deutschland nehmen wir als Beispiel, wir haben 5% Inflation. 10 Jahre gibt 50%. In 10 Jahren sind die Hälfte Schulden weg. Und seitdem gibt es keine Inflation mehr. Es gibt keine Inflation. Im Lehrbuch habe ich noch gelernt, an der Uni, wenn man Geldmenge ausdehnt, gibt es Inflation und jetzt gibt es keine mehr. Jetzt hocken die auf diesen Schulden. Ich hätte eine schöne Grafik, die Schulden gehen so in die Decke rauf, oder? Und das ist der Witz. Darum hocken sie dem Sache hin. Und wissen Sie, warum hat man Griechenland gerettet? Griechenland hat man nicht aus humanitären Gründen gerettet. Griechenland hat man gerettet, wenn Griechenland hops gegangen wäre die zweitgrößte Bank von Frankreich und Nummer 2 und Nummer 3 von Deutschland hops gegangen. Darum hat man Griechenland gerettet, wegen diesen 3 Banken. Alles andere ist nicht wahr. Kann man nachlesen, wenn es nicht glaubt. Aber da hat man gross gesagt, ja, diese armen Griechen, gut, die haben 50% Jugendarbeitslosigkeit, gut, dort haben alle noch nie gearbeitet in Griechenland. Das ist ein anderes Problem, oder? Weil der Schwiegersohn ist auch halber Griech, oder? Aber ja, gut, okay, das ist halt...
Also, Ansgar, ja. Du hast in deinem im Talk von so, sag ich mal, ökonomischen Schreckensszenario berichtet, wie du denkst, dass es weitergeht. Wie kannst denn du junge Menschen trotzdem ermutigen, überhaupt Zukunftsträume zu haben?
Die haben die einen Weg, das sehe ich bei meinen Kindern, bei meinen Girls. Die haben die. Die sagen dann, ja, Papi, das ist schon gut. Und dann habe ich schon gesagt, mein Vater hat gesagt, die Jungen machen es auch wieder. Und das stimmt. Es geht immer. Wir, die so viel Erfahrung haben, so viel Sex haben, so viele Probleme. Aber meine Kinder, ja, nein, wir haben es gut und wir arbeiten und bla bla bla. Ja, das kommt schon. Und das ist ja gut so, oder? Das ist ja gut so. Und ich bin ja nicht der Schwarzmal. Ich sage einfach, überlegt einfach, was ihr macht. Vor allem im immobilen Bereich. Wenn ich sehe, wie viel Schrott, überzahlter Schrott auf dem Markt ist.
Ansgar, du bist Direktor vom Hauseigentümerverband. Man kann sagen, du hast dort als Verwalterfunktion geamtet. Aus deiner Optik, unsere Schweiz, ist die gut verwaltet oder überverwaltet?
Ja, natürlich kolossal überverwaltet, oder? Das ist ja logisch, oder? Ich meine, der Tacitus vor 3000 Jahren hat er mal gesagt, vor 3000 Jahren, früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen. Ich meine, wir wundern, was der heute sagen, oder? Und der Bernard Shaw hat gesagt, je mehr Gesetze, je mehr Verbrecher gibt es. Das ist auch klar. Am Schluss bist du noch Verbrecher, oder? Weil das Gesetz so ist. Also, mein Präsident war schon mal der Rudi Steiner von Solothurn, ein ganz guter Freisinniger. Und wenn du dir vorstellst, der hat mal die gute Idee gehabt und hat gesagt, für jedes neue Gesetz tun wir ein Salz abschaffen. Ist doch noch gescheit, oder? Wenn man so viel Unnütze hat. In Basel-Stadt gibt es ein Gesetz, da darfst du nicht besoffen rumlaufen. Ganz Basel wäre in der Kiste, wenn man das anwenden würde. Oder? Mal sehen. Und es kommt nicht noch ganz gut. Und jetzt hat er das in der liberalen Fraktion FDP eingebracht. Nicht einmal die eigene Fraktion hat ihn unterstützt. Super, hä? Super, super Liberale.
Wir gehen jetzt richtig Pfarrer Gmür. Eine Frage aus dem Publikum ist, weißt du den Unterschied zwischen dem Pfarrer Gmür und dem Pfarrer Sieber?
Ja, das war sozial.
Ich
gibt, das ist ja lustig, was du da sagst, oder die Person, es gibt sehr viele Stimmen, ich müsste in das Werk hinein. Das will ich nicht, da bin ich zu wenig. Das wäre etwas für meine Frau. Und so. Aber das glaube ich nicht, dass ich dort richtig wäre. Aber ich bin halt noch Ökonom, das ist wahrscheinlich mein Laster.
Wie sieht dein gesellschaftlich-soziale Engagement aus, neben dem Pfarrer sein?
Ja, eben, ich komme sehr viele Anfragen über, aber irgendwann musst du hören, oder? Du kannst nicht mehr. Vor allem jetzt, wo ich studiere. Und sonst bin ich sehr, also eben da Einsiedler und Behinderte. Ich habe mal Genossenschaftspräsident bin ich gewesen, oder? Das ist auch so etwas gewesen. Der HIV Zürich war enorm gegen Genossenschaftsbau gewesen. Und ich bin halt nicht dagegen gewesen, weil ich immer gesagt habe, es muss jeder irgendwo seine Höhle haben, oder? Es gibt Leute, wo Genossenschaftswohnungen brauchen. Das gibt es einfach. Aber, wenn ich da wieder Mühe habe, wegen Stadt Bern hat das erhoben, Zürich nicht. Bewusst nicht sogar. 50% von den verbilligten Genossenschaftswohnungen wohnen, sollten nicht dort wohnen. Die haben über 10.000 Franken Lohn, oder? Das geht nicht, oder? Das ist natürlich Zauberei. Aber Genossenschaftsbau, und eben, wie gesagt, ich war selber mal Präsident gewesen, von der Arche Winterthur, oder? Notabene, GFU hat sie dort zum Kaiser, bin ich Präsident gewesen von der Genossenschaft. Also von dem her habe ich dort sehr, also obwohl ich sehr konservativ bin und habe ich sehr soziale Ader, weil ich weiss, was das heisst, nichts haben. Das weiss ich.
Eine weitere Frage aus dem Publikum war, dass du in der Predigt erwähnst, dass das Evangelium verkündet werden muss. Was ist denn für dich das Evangelium?
Ja gut, das ist natürlich die vier Evangelien, die paulinischen Briefe, wenn man sagt, sind natürlich zum Teil happige Kost, oder? Die sind nicht so ganz einfach. Das Einfachste sind natürlich die vier Evangelien, vor allem was auch Jesus gesagt hat. Gleich ist sie auch manchmal nicht einfach zu erklären, aber im Prinzip ist natürlich dort die Wahrheit drin. Und ich bin immer drauf, dass man aus den Evangelien prägt auf vier. Jetzt kommt man natürlich auch wieder theologisch, warum hat man vier? Weiss das jemand? Ja? Fast! Das ist gut. Also das war Irenäus im 2. Jahrhundert. Man hatte etwa 7-8 Evangelien gehabt. Und dann hat der Irenäus gesagt, genau was der gesagt hat, es gibt 4 Himmelsrichtungen. Ost, West, und für jedes hat es ein Evangelium. Also wenn Sie da predigen, habe ich schon gehört, wie das so gesagt, sich von jetzt Kabis, das hat man einfach beschlossen, es gäbe jetzt 4 Evangelien statt 8. Aber es stimmt genau, 4 Seiten, aber zu Hause hat auch Ost, West, Nord, Süd, genau. 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 Und das ist der Irenäus, der das beschlossen hat. Genau. Aber ist gut, 2. Jahrhundert, oder? Also eben, so Zeug lernen wir. Also von dem her, das Evangelium ist etwas vom Wertvolleren.
100% Christ sein und 100% Unternehmer sein. Welche Prinzipien gibt es da zu beachten?
Ehrlich. Ehrlich sein. Das hat es mir immer gesagt, ich habe 14 Jahre GAV-Verhandlungen geführt mit einer ganz schwierigen Gewerkschaft. Und dann haben sie mir einmal angerufen und gesagt, Sie haben Mühe, Sie sind doch einer, der nicht fliegen darf. Ich hätte noch eine Frage, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, gelogen wird nicht. Und das Zweite ist, ich muss nicht alles sagen. Das muss ich nicht. Und ich bin ja angestellt gewesen, habe ich mir das sagen. Es gibt eine ganz schöne, berühmte Story, die zeigt so, wie man ist. Ich bin mal in der Stiftung Klimarappen gewesen, haben Sie ja schon gehört. Das ist ziemlich gross da, so eine Geldverteilungsmaschine. Da bin ich dort drin gewesen mit ganz wenig Leuten. Da habe ich am Freitag bin ich mit dem Chefredakteur vom Blick gegessen. Und hat gesagt, du weißt, also, jetzt bin ich in dieser Stiftung, jetzt wenn die den ganzen Vorstand mit dem Flugzeug auf Südamerika fliegen, zum Heizungsanlagen anschauen, die spielt ja. Wir von der Stiftung sind für CO2 sparen und fliegen dort ab. Also, ich habe in der Sitzung gesagt, zum Protokoll, ich komme nicht mit, das geht gar nicht, oder? Und dann haben die gesagt, ja, der Gemüse wieder und so. Ja, ich habe gesagt, das geht nicht, das geht nicht. das liegt nicht drin, auf Kosten von der Stiftung da, fürstlich und so. Und wenn da die Presse drauf kommt, was haben sie gesagt? Ja, wir stehen da hinten bei der Presse und wir sagen und so. Was macht der Chefredakteur? Bringt das am Sonntag ins Blick in der ersten Seite. Kleiner Magleiter gesagt, bist du besoffen oder anders? Ich habe das nicht gesagt zu bringen, ich habe das erzählt. Aha. Und nachher haben natürlich auch gesagt, wer hat uns verraten, oder? Die hätten das nie herausgefunden. Da habe ich Telefon genommen, Präsident angerufen und gesagt, sie, ich bin da gewesen. Ah. Und dann haben sie mich rausgerührt. Ja, ich habe ja Geld bekommen von dieser Stiftung. Aber alle von der Stiftung Vorstand haben wir angerufen oder getroffen und haben gesagt, wissen Sie was, was sie gemacht haben, ist nicht lustig. Aber sie sind schon ehrlich. Hingo sind das ehrlich, wir haben das nie herausgefunden. Wieder auch. Ehrlich.
Wie gehst du als künftiger Pfarrer, wertkonservativ, mit der zunehmenden Islamisierung in der Schweiz um?
Schaut, Jesus hat niemand abgelehnt. Jesus hat jeden angenommen. Ich lebe, gut, meine Frau würde jetzt sagen, ja, versuch es wenigstens. Richte mich, damit du nicht gerichtet wirst, oder? Also, Jesus war offen für alle. Ablehnung gibt es so nicht. Es geht natürlich darum, dass ich mein Zeug vertritt und meinen Glauben vertritt, meinen Christus vertritt. Aber wegen dem kann ich die anderen weder verurteilen. Ich muss aber auch nicht ins Boot hocken, überhaupt nicht. Oder? Das mache ich sicher nicht. Aber das sind ganz schwierige Sachen, die hier ablaufen. Ich sage einfach eins. Meiner Meinung nach sind wir in vielen Sachen zu tolerant und wer es nicht glaubt, soll mal in diesen Ländern eine Kirche bauen. Aber der wird nur einen Stein hinbringen. Oder? Also das ist die Schwierigkeit, wo man drin hockt. Also, aber von dem her kann ich nicht über andere den Stab brechen, weil Gott wird über mich den Stab brechen.
Danke vielmals, Ansgar. Ich habe noch eine Frage, aber die tue ich mir aufbewahren. Okay. Da kommen wir mal gerade darauf zurück, du darfst da bleiben. Wir sind schon am Schluss vom heutigen Männerfrühshoppen oder auf der Zielgerade mindestens. Und ich darf euch noch etwas erklären, was auf dem Tisch ist, und das ist das Büchsli. Du hast uns ja gerade gesagt, wir sollen ehrlich sein und auch über das Geld reden. Es ist ja so, der Anlass von uns staltet Unkosten und die sind etwa bei 15 Franken. Ihr dürft ihr das Töpfchen etwas eintun, wenn ihr darüber raus eintönt, das kommt dem Projekt zugut, wo der Referent den Ansgar mitgebracht hat. Er tut uns das gerade nachher erklären. Wir handhaben es so, dass der Referent auf Gage verzichtet und ein Projekt mitbringt. Letztes Jahr haben wir 1300 Franken überwiesen als Institut ACT 212.
Das langt aber nicht für den Mercedes. Sorry.
Ich möchte an dieser Stelle euch einfach viel mal Danke sagen, wenn ihr letztes Jahr eingeleitet habt, wenn wir dürfen weiterleiten. Und sagen selbstverständlich auch Danke, wenn ihr das mal wieder einlegt, für das Projekt, das der Ansgar mitgebracht hat. Und ich möchte dazu die letzte Frage noch stellen aus dem Publikum. Immer weniger Gläubige in der reformierten Kirche, dafür immer mehr Personen im muslimischen Glauben. In Schaffhausen entsteht gerade eine Grossmoschee, die gebaut wird. Was sagst du da dazu? Und kannst du da dazu auch gerade überleiten, nachher dann, zu deinem Projekt, das du mitgebracht hast, das wir dürfen unterstützen.
Danke. Also, wenn so Zeug passiert, dann sage ich immer, da haben wir Christen versagt. Weil wir müssen unsere Botschaft überbringen, wir müssen Kirchen bauen. Gut, das hat vorig, aber mindestens im Kopf und bei den Leuten. Also, mir tut so Zeug immer weh und dann sage ich, Wo sind wir? Haben wir den Missionsauftrag? Nehmen wir den wahr? Nehme ich den wahr? Bin nicht so sicher, ob ich den immer so wahr. Also vorher sicher nicht so wahr genommen. Wir haben gewusst, wie der Gemüse ist, aber gut, ich habe dann auch gesagt, ich bin nicht zum Missionieren angestellt. Das ist ja klar, das darf man nicht. An Weihnachten und an Ostern habe ich immer ganz klar Kolumnen benutzt für Jesus. Das haben die Leute akzeptiert, das war lustig. Aber von dem her, ich glaube, wir müssen viel mehr rausgehen. Wir müssen viel mehr Barrieren abbauen zwischen den gläubigen Christen und einfach sagen, unser Auftrag ist, ich habe Sonntag gepredigt, gibt es noch Wunder, oder? Und dort habe ich irgendwann gesagt, das grösste Wunder, es gibt immer noch Wunder, wir wollen es einfach nicht sehen. Das grösste, nur eine Anekdote, oder? Ich kann ein Bild zeigen, da ist Jesus mit dem Fisch und mit dem Brot, wo er tut, die 4000 ernähren. Wisst ihr was? Das könnt ihr heute gar nicht mehr. Weil es hat Figuren gehabt vom Bindli, die einen haben gesagt, ich bin Veganer, ist denn das Brot auch glutenfrei? Haben wir dann auch da, der Fisch hat dann kein Schwermetall drin, oder? Oder? Wir haben so viel Wenn und Aber, darum sehen wir die Wunder gar nicht mehr, oder? Ich habe einen Bauer kennt, einen Christlichen, der hat, müssen wir von Aargau an Dialyse im USZ, Unispital Zürich, und dann ist er am gekommen und hat gesagt, haben wir schon die Wunder gesehen? Und dann Personal da. Und was hat er wieder und so. Dann ist er zum Fenster aufgetan und gesagt, schaut da raus, seht ihr die Wunder nicht von Gott. Seid ihr erfahren, schaut da raus, oder? Die haben wahrscheinlich haben gedacht, das sind nicht ganz putzt, aber er hat es wenigstens gesagt, oder? Und das ist ja der Vorteil, wenn man mal pensioniert und frei ist, kann man mehr sagen. Weil, ist ja nicht mehr der Arbeitgeber rum, der sagt, ja, also Markus, du solltest ein bisschen, oder? Die glauben in Ehren, aber du solltest es nicht. Also ich sehe je länger mehr auch eben das als Zeichen, was da gebaut wird, dass wir viel zu wenig. Die Welt, da gibt es ganz eine schöne Grafik, die Welt wird extrem christlich, oder? Vom Inhalt her. Also, wenn wir uns vorstellen, es gibt jetzt, hat unser Professor letztens gezeigt, 600 Millionen charismatische Christen. Das ist mehr als alle Reformierten auf der ganzen Welt. Charismatische. Vor 10 Jahren waren das noch 100 Millionen gewesen. Das macht so Südamerika und Afrika. Charismatische Christen. Also ganz toll, was da läuft, oder? Aber die anderen wachsen natürlich noch viel mehr. Und darum sage ich, wir müssen das grösste Wunder, das passiert ist, wenn jemand Jesus findet. Das ist das grösste Wunder.
Und das können wir tun mit unter anderem dem Projekt, das
genau. Du gebracht hast. Und da bin ich an der Uni in einem Projektteam, wo Zentrum für Kirchenentwicklung, das ist für die Reformierten, für Freikirchen und für die Katholischen, die tun Zeug zur Verfügung stellen. Ich habe einen Zettel mitgebracht. Die tun Kirchenausbildung, Leitinnenausbildung, sind auf einem guten Pfad, muss ich sagen. Professor Kunz, wer das schon gehört hat, im LiveNet können der schauen, das ist ein gläubiger Professor auch. Extrem gläubige Professor gibt Gas. Und das Zentrum will, wäre das Ziel, dass man jetzt einen Verein gründet und dass wir Geld bekommen für eine Professur, die sagt, wir wollen ökumenisch unterwegs sein. Wo Inhalt, wo Fakten, wo Bücher, wo Vorträge zur Verfügung stellt, dass alle können sagen, wir sind ökumenisch unterwegs. Weil nur so können wir weiter. Wir müssen das Wort verkünden und wir müssen ökumenisch. Und darum habe ich einen Film mitgebracht.
Genau, den tun wir jetzt einspielen.
Genau.
Ist das gut?
Katholiken sind immer noch zu oberst im 57. Und der Hindu ist sehr weit oben. Und das, wir schauen, wie schnell das ändert. Und dann haben wir einen Auftrag, meine Liebe, wenn ihr das anschaut. Aber wirklich einen Auftrag. Jeder von uns. Nicht einfach hier der Pfarrer in Spähgemühr. Katholiken können sich lang heben. Und ihr seht, dass man hat, es ist aufgeteilt in Islam Schia und Islam Sunni. Die Islam Schia ist relativ klein und die Juden sind noch unter dem. Der Buddhismus leitet auch recht zu, weltweit. Jetzt kommt der Islam in den 80er Jahren, fängt er an durchzustarten. Wenn ich dann amigs Diskussionen höre, ja, die Mehrheit sind noch Christen, sage ich, ihr habt irgendwie nie mehr Grafik angeschaut. Die Grafik zeigt etwas anderes. Und darum sage ich, wir sind gefordert und unser Zentrum ist gefordert, einfach an diesen gläubigen Kirchen zu helfen, den Christenkirchen. Schaut jetzt an den Islam. Hä? Im 2000 ist es passiert. Und Sie müssen sich vorstellen, ich habe gerade Kirchengeschichte gelernt. Asien war grundchristlich. Grundchristlich in den 2., 3., 4. Jahrhundert. Sehr. Ich weiss, ich muss mal noch lesen, wenn das gekehrt hat. Da seht ihr jetzt, was da passiert, oder? Die reformierten Christen und Protestanten sind dort noch mit etwa 600. Schaut mal, wie die abhauen, oder? Die Hindu hat jetzt die Katholiken überholt. Man kann natürlich da sein und sagen, alle legen noch zu, ist doch schön, oder? Aber da seht ihr 1,5 Milliarden Islam, und ist dann nochmal Islam. Also von dem her, unser Projekt ist das, was christlich aktuell ist, das zu fördern, zu helfen diesen Pfarrern, diesen Kirchen, ob Freikirchen oder reformiert oder katholisch, ist ganz, ganz wichtig, dass wir da diesen Hilfestellungen machen. Da bin ich dafür.
Danke vielmals für deine Erläuterungen und wir tun sehr gern das, was ihr einlegt, euch überweisen. Danke vielmals. Es bleibt mir an dieser Stelle Danke zu sagen, dir, Ansgar, dass du hier angekommen bist. Es ist zwar eigentlich auch besser gewesen, als wenn du hier ausgeschlafen hättest und mit niemandem zu Morgen gegessen, was du gar nicht machst. Ja. Danke vielmals, bist du gekommen, hast du die Grenzerfahrung auf dich genommen und bist über deutsches Gebiet gereist, damit du zu einem Schweizer Wein kommst. Ja, wir wünschen dir viel Genuss dabei. Ja. Ich möchte an dieser Stelle auch vielmals Danke sagen unserem Gastgeber oder er, der uns das Gastrecht gibt, der Pflegeheim Sohn Matt und den weiteren Sponsoren in dem Sinn, die uns unterstützen, dass der Anlass möglich ist. Danke vielmals auch euch, dass ihr gekommen seid, dass ihr Interesse gezeigt habt und dass ihr hoffentlich wiederkommt. In dem Sinn, nein, noch zwei, drei Infos, Entschuldigung, es gibt ein Podcast vom heutigen Morgen, das könnt ihr bis Sonntagabend oder Montag abladen unter folgender Homepage. Dann hat es beim Ausgang noch die Zettel, die der Ansgar erwähnt hat, die hinweisen auf das eine Buch, das man lesen soll. Und das zweite ist über das Projekt, das er gerade vorher erklärt hat. In dem Sinn bleibt es mir noch zu sagen, Memento Mori.
Theo, grazie.
Komm bitte wieder in einem Jahr. Und lebe so lange mit Freude. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Macht's gut. Bis bald wieder. Danke vielmals.